Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen an der gleichen Stelle, ja, wie ich immer sage, auf der gleichen Welle, die Plattform hier bei Radio Free FM. Heute sprechen wir über ein Thema, was eigentlich wunderbar auch zum schönen Wetter passt, nämlich wir sprechen über den Tiergarten in Ulm in der Frittesau und meine Gäste sind ja vom Tiergarten in Ulm zunächst. Mein Name ist Michael Trost, am Mikrofon, und meine Studiogäste sind zum einen Frau Dr. Stefanie Kiesling, die Leiterin des Tiergartens, zum anderen die Isabel Japs, die Zoopädagogin des Ulmer Tiergartens, und außerdem der Andreas Gerstenberger, der Revierleiter für die Außenanlagen. Also herzlich willkommen hier in der Plattform bei Radio Free FM. Ich habe gelernt, für euch Radio Premiere, zumindest hier bei uns. Und ja, wir sprechen eine Stunde also über den Ulmer Tiergarten. Ich denke, eine Institution, die eigentlich jeder Ulmer kennt und wahrscheinlich auch des Häufigeren schon mal drin war oder zumindest vorbeigelaufen ist. Und wahrscheinlich die meisten interessieren sich sowieso für Tiere und alles, was dort eben ja zu besichtigen ist. Insofern spannende Stunde. Ich würde sagen, anfänglich tun wir das, was wir immer tun. Wir machen kurze Vorstellrunde. Darf jeder mal ganz kurz zu sich einfach was sagen, damit die Hörer auch wissen, wer da heute bei uns im Studio ist. Wer möchte anfangen? Willst du anfangen?
Ja, dann fange ich an. Also mein Name ist Stefanie Kiesling. Ich habe die Leitung im Tiergarten Ulm. Der Tiergarten gehört zur Abteilung Grünflächen bei der Stadt Ulm. Ich selber bin Biologin und bin seit 2014 im Ulmer Tiergarten. Ja, soweit erstmal dazu.
Mhm. Hallo, ich bin Isabel Japs. Ich bin im Tiergarten als Zoopädagogin angestellt und bin selber ursprünglich aus Argentinien, habe Tiermedizin gelernt und wohne dieses Jahr schon bald 17 Jahre hier in Deutschland und darf bei den Tieren mit dabei sein.
Und wie lange schon bei den Tieren bist du denn schon dabei? Oder im Tiergarten?
Ein Jahr.
Ein Jahr, ah ja, okay. Mhm. Mhm.
Ja. Hallo, ich bin Andreas Gerstenberger, habe damals 2005 die Ausbildung im Tiergarten Ulm begonnen und habe mich hochgearbeitet zum Revierleiter für die Außengehegen.
Mhm. Ja. Und, ja. Sehr schön. Ja.
Stellvertretender Betriebsleiter bin ich noch. Entschuldigung, etwas nervös.
Alles gut. Ja, ja, das macht gar nichts. Alles gut, alles unkompliziert. Ja, also ihr seid drei von wie vielen denn eigentlich? Wie viele Menschen arbeiten denn eigentlich im Ulmer Tiergarten? Ist das jetzt ein Betrieb, wo nochmal bei der 50 Leute beschäftigt sind? Oder seid ihr zu 10, zu 15? Oder wie viele arbeiten denn da? Ich habe da gar keine Ahnung.
Also 50 sind wir nicht, aber im Moment kommen wir so, ja, mit allen wirklich aus allen Bereichen auf 25 Leute.
25 Leute, aha. Mhm. Und das sind dann ja auch bestimmte Teams, bestimmte Gruppen, die einen füttern, die anderen managen und die anderen pflegen die Außengehege, oder wie muss das sich
genau,
das vorstellen?
Genau, die vierten kassieren die Knete, nein. Also es sind tatsächlich verschiedene Bereiche, klar, also die Eingangskasse ist der erste ganz wichtige Bereich, Eingangskasse und die Verwaltung. Da sind Leute, dann haben wir natürlich in der Tierpflege personell die meisten Kollegen, die dann wiederum eingeteilt sind in vier größere Tierreviere. Und dann haben wir im Garten noch Kollegen und dann bekommen wir noch ein bisschen Unterstützung von Praktikanten immer mal wieder und unsere Auszubildenden natürlich nicht zu vergessen.
Mhm. Ja, also doch auf jeden Fall schon eine größere Crew. Mhm. Wie viele Tiere sind eigentlich dann da? Also wie verhält das Verhältnis dann von Mitarbeiter zu Tieren? Habt ihr so einen ganz großen Überblick?
Ja, also ich merke mir immer so grob, hab ich für mich so die 2-2-Regel. Also so, wenn man jetzt nicht jedes Lebewesen mitzählt und nicht jedes kleine Fischchen aus dem Schwarm und jede Koralle, dann kommen wir so auf irgendwas 2000, 3000 Tiere aus ungefähr 200 verschiedenen Arten.
Donnerwetter, das ist aber schon eine ganze Menge.
Ist schon viel, ja.
Das ist schon relativ groß. Mhm. Und demnach wird es auch wahrscheinlich recht schwierig sein. Ihr kennt dann wahrscheinlich auch nicht jedes Tier einzeln. Ne? Also bestimmt die großen, die da auch vielleicht irgendwo einen bestimmten, wie ein Bär oder vielleicht ein Krokodil, bestimmte auch Merkmale haben, ist vielleicht anders sind auch mehr Persönlichkeit als so ein kleines Fischchen. Ne? Also von daher, die alle, kann man gar nicht alle kennen, dann 3000, 2000 oder 3000 oder wie viel es auch immer sind, oder?
Nee, da hat natürlich nicht jeder einen Namen. Also wir haben sehr viele Tiere, die sehr individuell auch bekannt sind und auch Namen tragen.
Ja.
Aber klar, geht nicht für jeden.
Mhm. Ich glaube, weil ich gerade auch überlegt habe, wahrscheinlich die bekanntesten mit Namen sind wahrscheinlich auch die Bären. Könnte das sein, aus dem Bärengehege, oder?
Trifft für Ulm nicht mal ganz zu. Ich glaube, unser bekanntestes Namenstier war Jonathan, das Hängebauchschwein.
Oh ja.
Also das sagt wirklich recht vielen Ulmern noch was. Ach ja, der Jonathan, den kenne ich noch als Kind. Und der ist jetzt inzwischen mittlerweile leider verstorben. Mhm. Aber das war so ein Name, der sehr oft auftaucht. Natürlich neben den Bären, aber die waren immer mehr so als die Ulmer Bären bekannt und weniger mit ihren Namen. Also wenn man dann die Leute gefragt hat, wie heißen die denn, wussten die wenigsten, dass die Cheppo und Susi hießen. Also die Susi ist ja noch da, aber...
Ja, also das eine oder andere Mal, glaube ich, war schon bei den Bären auch mal irgendwie gerade im Zusammenhang damals mit dem Umzug irgendwo was drin und ich glaube, mal ein Bär ist mal verstorben, deswegen hatte ich das so irgendwie grob in Erinnerung, war das ja auch schon eine Weile her.
Ja.
Also zumindest einmal die großen Tiere kennt man dann eher und bei den Kleinen sieht es ein bisschen anders aus, aber auf jeden Fall ganz unheimlich viele Tiere, die ihr da habt. Ja, wollen wir vielleicht mal erst ein bisschen einen Überblick geben, der Tiergarten sitzt in Ulm, sitzt in der Friedrichsau unten, in der Nähe auch der Straßenbahn bei der Donauhalle. Saß der, beziehungsweise war der schon immer dort untergebracht, wisst ihr das? Oder war der irgendwo auch mal woanders? Oder also wurde er vielleicht, oder so, fangen wir so an, er wurde gegründet 1927, heißt das, glaube ich, ne?
Ja, ein exaktes Gründungsjahr zu benennen, ist etwas schwierig. Also es gibt Belege, dass es schon 1927 in der Friedrichsau an verschiedenen Stellen, da wo jetzt so die Hundskomödie und so ist, dass es da erste Tiergehege gab, Vogelvolieren und ein paar Käfige mit ein paar anderen Tieren. Und dann hat sich's erst so, ja, man kann sagen, dass das richtig erst ein großes Gebäude gebaut wurde dann nach dem Krieg. Es gab vor dem Krieg auch schon einige Tiergehege, die auch schon als Aquarium und Zoo bezeichnet wurden. Und dann wurde während des Krieges, also während des Zweiten Weltkrieges, der Tiergarten geschlossen, weil die Versorgung auch nicht mehr sichergestellt werden konnte. Die Tiere wurden abgegeben und dann hat man ein Gebäude neu gebaut und das wurde, ich glaube, 61 offiziell eingeweiht. 61 ist es abgebrannt, Entschuldigung. Es wurde in den 50ern eingeweiht und leider 1961 dann bei einem Brand zerstört worden. Mhm. Und das jetzige Hauptgebäude, also wenn die Besucher jetzt kommen, ist das jetzige Hauptgebäude zum größten Teil das, was 1966 dann eröffnet wurde.
Ah ja, also in der Form weitgehend, wie man es heute sieht, ist es dann ungefähr jetzt 50 Jahre oder eigentlich dann sogar ein bisschen drüber an der Stelle und immer wieder ein bisschen ergänzt, erweitert worden.
Genau.
Aber sagen wir mal ungefähr 1960, 66, also in den 60er Jahren, ist es dahin auf jeden Fall dann umgezogen, beziehungsweise so errichtet worden, wie man es heute kennt. Und vorher war es irgendwann mal in den Anfängen eben verteilt auf verschiedene
Standorte. Immer schon in der Friedrichsau, aber dieser feste Gebäudestandpunkt, den gibt es so seitdem, also in diesem. Dann kam 1980 das große Tropenhaus noch dazu.
Ja,
das war noch ein einschneidendes Erlebnis. Und dann die Bären sind dann umgezogen, die waren also zu Beginn nach wie vor noch in der Au, das können sich auch viele Leute noch dann erinnern, in diesem nicht so besonders schönen Bärengraben, das war zu der Zeit damals ja eine ziemlich verbreitete Sache, viele große Städte hatten einen Bärengraben irgendwo im Stadtpark und so war das auch in Ulm der Fall, dann gab es zunehmend Beschwerden gegen dieses Gehege und es war auch ziemlich weit weg vom Tiergarten, die Kollegen hatten da ziemliche Strecken zurückzulegen und so wurden die Bären dann 2003 in das Gelände übersiedelt, wo sie jetzt auch sind, mit dieser tollen großen Außenanlage. Und dann das letzte große tierische Highlight war dann der Donautunnel, der wurde eröffnet 2008.
Also für alle, die noch nicht drin waren, weil du gerade das Donautunnel, müssen wir vielleicht kurz erklären, was der Donautunnel denn ist. Also es ist auf jeden Fall, ja, man geht unter so einem, wie unter einem Meer irgendwo, vielleicht kann man sich vorstellen, unter so einem Blau, das einen umgibt herum. Also so viel weiß ich aus eigener Ansicht oder auch schon vom Besuch. Wie würdet ihr den Donautunnel sonst erklären? Was ist das?
Ja, der Donautunnel ist schon, war schon so ganz gut erklärt, so wie viele Leute das auch kennen aus größeren Aquarien, dass man durch ein Becken durchlaufen kann in Form eines Tunnels. Nur hat Ulm die absolute Besonderheit, dass es sich dabei nicht um ein tropisches Becken handelt, wo jetzt Haie ihre Kreise ziehen und viele bunte Fische, sondern wir zeigen die heimische Unterwasserwelt, und zwar läuft man bei uns unter der Donau durch sozusagen. Also wir zeigen die Fische, die man eben auch in der Donau vorfinden könnte, und da sind schon erstaunlich viele Arten dabei, bei denen viele Menschen gar nicht wissen, was so bei uns in den heimischen Gewässern an tollen Fischarten herumschwimmen, wie groß die werden können, wie toll die aussehen, wenn man sie mal aus der Nähe sieht. Und genau, deswegen ist es der Donautunnel in unserem Fall.
Und das Spektakuläre ist eben, dass man eben wie durch so eine Röhre läuft und überall, über einem, neben einem, unter nicht, aber zumindest links und rechts, sieht man dann eben die Tiere oder die Fische. Und das ist dann so ein schönes Blau, Blau-Grün, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Also ganz tolles Licht. Und ich kann mich entsinnen, dass ich zum Beispiel beim Gast, mit dem ich zuletzt damals dort war, auch Fotos gemacht habe und dann ganz tolle Fotos auch rausgekommen sind. Also schon was Spezielles, kann ich mich also durchaus auch erinnern. Also das ist so ein bisschen das, was Ulm oder eben in Ulm einzigartig ist, wenn ich dich richtig verstehe oder euch richtig verstehe, und was man in anderen Tiergärten oder in anderen großen Zoos dann nicht hat.
Genau, es gab lustigerweise auch letztes Jahr im Rahmen des Donaufests immer mal wieder die Aussage, dass ich meine, in Bayern irgendwo noch ein großer, so ein Tunnel errichtet werden soll, dass man auch mal die einheimischen Fische sehen könnte. Und da mussten wir immer ein bisschen schmunzeln. Und gesagt, also eigentlich hätte Ulm genau das, haben wir schon zu bieten. Nur das wissen tatsächlich einige Leute noch nicht.
Wenn wir jetzt den Begriff Tiergarten gebrauchen, dann ist natürlich jetzt so die Frage, die vielleicht auch der ein oder andere Hörer hat, ist ein Tiergarten eigentlich ein Zoo? Was definiert gegebenenfalls ein Zoo? Was ist ein Tiergarten genau? Gibt es da irgendeine begrifflich-wissenschaftliche Erklärung, beziehungsweise ist der Ulmer Tiergarten dann ein Zoo?
Wir sind ein Zoo. Es ist so, um ein Zoo zu sein und sich wirklich Zoo nennen zu dürfen, muss man bestimmte Richtlinien erfüllen, und man braucht die offizielle Genehmigung nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Die hat der Ulmer Tiergarten erhalten im Jahr 2010. Das heißt, wir dürfen uns offiziell als Zoo bezeichnen. Wir besitzen die sogenannte Zoolizenz, so sagt man es umgangssprachlich dazu. Wie wir uns dann aber nennen, ob wir uns Tiergarten nennen wollen oder Zoo, oder das ist, bleibt der Einrichtung selbst überlassen. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, und der Name Tiergarten hat sich schon die letzten so 30, 35 Jahre etabliert gehabt, nachdem der Begriff Aquarium, den viele Menschen auch noch kennen, das Aquarium Ulm, so nach und nach abgelöst wurde, weil immer mehr auch andere Tierarten dazu kamen. Spätestens mit dem Tropenhaus war das dann nicht mehr ganz zutreffend. Auch wenn ein Schwerpunkt nach wie vor die Aquaristik ist, ging man dann über zu sagen, es ist der Tiergarten Ulm. Und weil das so ein netter, bisschen kleinerer, gemütlicherer Begriff ist, finde ich den auch ganz toll.
Ja, ich finde, er hört sich auch ein bisschen netter an. Zoo hört sich irgendwie so ein bisschen streng fast irgendwo an. Ich weiß nicht, hat so ein bisschen so ein Touch, die Tiere im Zoo, alle eingeengt. Irgendwie so ein bisschen assoziiert man das. Und Tiergarten hört sich einfach ein bisschen auch freundlicher und ein bisschen entspannter irgendwo an. Also so für mein Dafürhalten. Also auf jeden Fall ist es demnach seit gewisser Zeit nicht mehr das Aquarium, sondern der Tiergarten. Und wie du schon sagtest, ich habe es auch vorher schon im Vorgespräch gesagt, ich glaube, viele Ulmer, geht es mir, die in den jungen Jahren als Kind mit den Eltern mal da unten in der Aue waren, da hieß es halt, man geht ins Aquarium. Aber das ist längst passé. Inzwischen gibt es da viel, viel mehr zu sehen. Ja, also wie ist jetzt das, wenn man jetzt so einen Tierpark eröffnet? Du hast schon gesagt, das ist im Prinzip dann auch gezwungen, so ein Zertifikat oder eine Bestätigung, ihr seid ein Zoo. Ich meine, es kann ja jetzt nicht jeder Tiere sammeln und sagen, hurra, ich mache jetzt einen Tierpark auf, der irgendwo jetzt, was weiß ich, Tiere aus irgendeiner aus Gegend der Welt dann einsammelt. Da gibt es ja bestimmt dann auch irgendwelche offiziellen Vorgaben, wie was muss ein Zoo in Bezug auf Haltung, auf Fläche, auf medizinische Befähigung oder irgendwas wahrscheinlich mitbringen, um sich auch Zoo bzw. Tiergarten nennen zu dürfen. Da gibt es ja bestimmt irgendwo Anforderungen, die dann so ein Gehege auch erfüllen muss, oder?
Ja, da gibt es unglaublich viele sogar.
Oh ja.
Das reicht von, wie du schon gesagt hast, bestimmten Anforderungen an bestimmte Tierarten, die erfüllt werden müssen. Also ein Beispiel, was viele Menschen gehört haben, zum Beispiel vor ein paar Jahren kam ein neues Säugetiergutachten raus. Das heißt, da gibt es Richtlinien für die meisten Säugetierarten, die in zoologischen Einrichtungen gehalten werden. Was brauchen die an Mindestanforderungen, an Raum, was man ihnen bieten muss. Das heißt, das Umfeld muss passen, da muss man je nach Tiergruppe das Richtige bieten können. Dann gibt es natürlich auch Auflagen, was die Sicherheit betrifft. Dann gibt es Auflagen, dass man sich verpflichtet, eben besten Wissens und Gewissens auch Bildung und Forschung zu betreiben. Also es wird schon erwartet, dass man sich an Programmen beteiligt oder zumindest darüber berichtet, über die Bedrohung und Sonstiges, was Spannendes in der Tierwelt passiert. Und dann gibt es ja die veterinärmedizinischen Auflagen. Es muss die tiermedizinische Betreuung der Tiere sichergestellt sein. Es müssen verantwortliche Personen benannt werden. Da muss nachgewiesen werden, haben die die Befähigung dazu, sich um diese meist speziellen Wildtiere und Exoten zu kümmern. Also es gibt ja jede Menge zu tun an bürokratischen Dingen.
Weil du gerade Sicherheit gesagt hast, also das ist das sicherlich auch nicht der Punkt, dass nicht mal irgendwann ein Bär Reis ausnimmt oder irgendwas und Ulm dann irgendwie den Bär sucht oder irgendwas ähnliches. Also da sind wahrscheinlich die Anforderungen schon sehr hoch. Ne? Das ist jetzt nicht, was weiß ich, irgendein Tier ausbüchst und dann Ulm ganz irgendwo verunsichert ist, weil irgendwas gerade unterwegs ist oder theoretisch das Krokodil irgendwo abhaut und Donau schwimmt. Also da sind wahrscheinlich schon baulich dann sehr, sehr hohe Anforderungen auch dann, dass ihr, ja. Dass die Tiere da auch da bleiben und nicht irgendwie.
Auf jeden Fall, je nach eben Gefahrenstufe auch des jeweilig gehaltenen Tiers, gibt es da auch noch große Unterschiede. Und das sind genau die zwei Dinge. Zum einen muss man gucken, ist gewährleistet, dass dieses Tier auch bleibt, wo es ist und wo es hingehört. Und zum anderen muss man schauen, wenn die Kollegen es versorgen, ist es für die optimal gesichert. Also können die wirklich ran und zurück, ohne dass sie in irgendeiner Form Leib und Leben riskieren.
Ja, also gerade, ich meine, wenn ich zum Beispiel an eure Krokodile denke, da sind ja schon Tiere dabei, bei denen man dann doch eher zurückweicht oder schon am Glas irgendwo sich das Fürchten anfängt. Anders als bei netten Ziegen oder irgendwelchen Freigehege, wo dann auch die Kinder mal hingehen und sogar, glaube ich, streicheln dürfen oder wollen. Oder ungefährlichen Pfauen, die dort irgendwo im Außengehege oder einer, glaube ich, ist zumindest mal da gewesen. Dann irgendwo war man Pfau, wenn ich mich recht erinnere, vor 5 Jahren, ne? Oder?
Da also, sind mehrere. Also aktuell sind es wie viele?
Also momentan haben wir 13 Pfaue.
Oh, okay. Also ich würde sagen, das eine oder andere Tier kommt ja relativ harmlos und nett, wo dann die Leute auch sagen, ach wie nett. Aber bei anderen, wenn ich die großen Krokodile sehe oder so ein paar, ich glaube Schlangen hat es auch irgendwo da, nehme ich schon vor dem Glas eher Abstand, weil ich denke, oh weh. Und wenn ich mir vorstelle, dass ihr jetzt die natürlich betreuen müsst und wahrscheinlich auch jemand von euch zum Futter irgendwo geben mal rein muss oder die Tierärzte mal rein müssen, Respekt. Also das ist schon natürlich eine Aufgabe. Weil ihr sagt, die medizinische Betreuung, habt ihr dann auch einen Tierarzt an Bord im Tiergarten oder wird der dann gegebenenfalls gerufen oder habt ihr auch dann Tierärzte, die sich dann hauptamtlich dann um alle Tiere kümmern müssen? Oder?
Also direkt vor Ort haben wir niemanden.
Ja.
Also wir haben keinen eigenen Haus- und Hoftierarzt. Wir haben aber 2 Tierarztpraxen, die die Betreuung des Tiergartens sich teilen. Es ist aufgeteilt eben, grob kann man sagen, in die Tierarten der Außenanlagen und einmal mehr die kleineren, exotischen, vorwiegend in den Innenräumen. Das ist so grobe Richtschnur. Und die 2 Praxen ergänzen sich da ganz gut und kommen dann eben entweder regelmäßig mal zu einem Betreuungstermin vorbei oder konkret auf Zuruf, was tatsächlich öfter mal vorkommt.
Ja. Ist es eigentlich üblich, dass alle größeren Städte in der Bundesrepublik oder hier in Baden-Württemberg so einen Tierpark haben oder ist das dann eher selten? Also ich meine, wenn man mich jetzt fragen würde, was fällt dir zu Tierparks ein, fällt mir jetzt erstmal die Wilhelma ein und die ist in Stuttgart und Landeshauptstadt. Ich glaube, in München die Hellabrunn fällt mir noch ein. Aber ich wüsste jetzt keine anderen, jetzt zumindest in der näheren Umgebung vergleichbaren Tierparks, sind die noch nicht so bekannt.
Irre ich mich nicht vergleichbar.
Nein, vergleichbar.
Nee, passt schon, alles gut.
Das sind so die großen, die man einführt. Natürlich dann Ulm eben auch. Ich weiß nicht.
Natürlich würde ich auch an dieser Stelle vergleichen.
Ich glaube, in Heidenheim gibt es auch so ein paar Tiere, wenn ich mich recht erinnere.
Und Augsburg sollte man vielleicht auch.
Augsburg. Aber es ist nicht so, dass es eine Selbstverständlichkeit ist und dass jede Stadt sowas hat. Das ist dann schon auch ein Punkt, wo man sagen kann, hat nicht jede Stadt, ist hier schon etwas, was Ulm auszeichnet und eben nicht ganz so selbstverständlich ist, oder?
Nein, das ist schon, man kann auch durchaus sagen und das auch mal lobend erwähnen, es ist schon auch ein kleiner Luxus, den sich die Stadt Ulm da gönnt, weil wir das muss man auch fairerweise sagen, wir sind tatsächlich ein Defizitgeschäft. Also wir müssen ordentlich bezuschusst werden, weil allein die Versorgung der Tiere, die Energiekosten, die Personalkosten, das wird nicht eins zu eins umgelegt auf die Eintrittspreise, sonst wären die einfach tatsächlich sehr, sehr hoch.
Ja.
Insofern unterscheiden wir uns dahingehend nicht so arg doll von den Großen, weil so Grundkosten, die hat auch so ein kleiner Tiergarten Ulm.
Ja.
Und da ist eben die Stadt Ulm schon so, dass sie sagt, okay, das leisten wir uns, das gönnen wir uns, das wollen wir erhalten und unterstützen und sogar zukunftsfähig gestalten und deswegen bezuschussen wir die Einrichtung.
Das heißt, Träger ist dann die Stadt zum einen und sonst irgendwie noch jemand, Vereine oder irgendwie, oder wie ist das dann von der...
Also ursprünglich aus der Geschichte heraus gab es einen Verein, der das Ganze maßgebend mit überhaupt ins Rennen gebracht hat, die GNAU, die Gesellschaft Neues Aquarium Ulm, also so heißen sie heute. Und dann ging es aber komplett in städtische Hand über. Also jetzt ist die Stadt Ulm Vollbesitzer des Tiergartens, aber den Förderverein der GNAU, den gibt es noch. Und die unterstützen uns auch nach wie vor immer wieder. Und dazu gibt es seit vielen Jahren auch noch einen zweiten Förderverein, die Freunde des Tiergartens
e.V. Ah ja, das heißt, ihr seid eigentlich dann bei der Stadt angestellt, ist das so, oder?
Ja.
Ja, okay. Mhm. Schön, wir haben schon wieder 20 Minuten gesprochen, die Zeit verfliegt. Ich habe es euch schon versprochen, die Zeit geht schnell rum. Insofern spielen wir einen Musiktitel, ich habe was rausgesucht. Und weil wir schon über einen Ulmer Tiergarten sprechen, habe ich einen Ulmer Interpreten und der heißt, beziehungsweise eine Band, die heißt Kran und der Titel heißt Comeback. Und genau das solltet ihr auch tun. In circa 3 Minuten und 2 Sekunden sind wir hier. Dann gibt es wieder hier in der Plattform auch ein Comeback.
Also hallo zusammen. Wir sind hier auf der Plattform in Radio Free FM und wir sind heute vom Tiergarten dabei. Stefanie Kiesling, Andreas Gerstenberger und ich bin Isabel Japs.
Perfekt, genau, jetzt weiß wieder jeder, wo er reinhört, was heute auch Thema ist in der Plattform. So, wir haben gerade über den Ulmer Tiergarten schon einige Fakten und einige auch geschichtliche Informationen bekommen. Vielleicht zum Einstieg für den zweiten Teil, wie groß ist die Fläche eigentlich? Habt ihr da irgendwie eine Übersicht in Quadratmeter, wie viel das sind? Also die Fläche ist ja schon, relativ groß inzwischen, ne? Also mit Außenkegeln allem.
Ja, also schon. Das ist nett, weil du bist jetzt der Erste, der mal sagt, das ist doch schon relativ groß.
Normal ist es andersrum.
Ja, also es sind irgendwas zwischen 2,5 und 2,7 Hektar.
Ja.
Aha. Das ist aber eher noch überschaubar für einen Zoo. Allerdings muss man sagen, dass wir können uns auch nicht unbegrenzt weiter ausbreiten, da wir eine nette kleine Halbinsellage haben. Aber also um den Tiergarten herum ist überall Wasser. Deswegen können wir, wenn wir uns vergrößern wollen würden, hätten wir eigentlich keine Möglichkeiten mehr, außer dass wir irgendwelche Hängebrücken bauen müssten und in die Au wandern.
Ja, und dann kommen wir ein bisschen auf die Tiere, die dort auf der großen Grundfläche sich so alle dann befinden. Also wir haben zum einen, habt ihr ja das Gebäude, das Haus, in dem dann die Fische, quasi das alte Aquarium untergebracht ist und dann natürlich die Freifläche. Fangen wir vielleicht mal so ein bisschen an, grob den Überblick zu geben. Zum einen vielleicht, wie ist das Sortieren, Anführungszeichen, Sortierkriterium für die Tiere? Naja, also, dass du ein Krokodil nicht in ein Freigehege setzt, ist mir auch klar und die Fische auch irgendwo ein entsprechendes Becken müssen. Also wie ist da so vielleicht die Anordnung, nach welchen Kriterien sind die, wie auch dann irgendwo aufgeteilt? Was geht ins Freie, was muss in die quasi in den geschützten Bereich, in irgendein Becken oder in irgendwelche vielleicht speziell auch klimatisierten Räume, ich weiß nicht, was es gibt, oder mit speziellem Licht irgendwie ausgestatteten Dinge. Vielleicht gibt doch da mal ein bisschen einen Überblick, was da so im Tiergarten wie wo untergebracht ist, was vielleicht auch das Konzept des Ausstellungs- oder Aufbaukonzept eigentlich dahinter ist.
Also das ist von Tier zu Tier natürlich wieder unterschiedlich. Jedes Tier hat andere Bedürfnisse. Von vornherein, also wir haben ja 4 Reviere. Das wäre das Revier Aquaristik, Revier Terraristik, Revier Tropenhaus und für die Außenlagen bin ich ja zuständig. Und gerade Aquaristik, sind viele Fische untergebracht, die können draußen nicht gehalten werden. Also wir haben jetzt keinen Teich oder sowas zum Beispiel.
Ja.
Die sind natürlich innen untergebracht. Terrarien sind wärmeliebende Tiere. Es gibt zwar ein paar einheimische Tiere, wie die Ringelnatter, die wo bei uns frei im Tiergarten hin und wieder mal unterwegs ist. Aber ansonsten haben wir die größeren Tiere wie die Krokodile, die Schlangen brauchen viel mehr Wärme. Darum sind die im Terrarienbereich im Haus untergebracht. Mhm. Dann in
Tropen. Also ich da schon dazwischen frage, Terrarium heißt, die sind auch klimatisch dann adaptiert, oder? Das heißt, ein Terrarium ist dann immer Klima so angepasst, dass es für die Tiere dann in der geeigneten Wärme- und Lichtsituation ist. Ist dem so, oder?
Genau, richtig. Ja. Also die haben spezielle Wärmelampen, Heizmatten, UV-Lampen, genau, wichtig. Man muss auch täglich ein- bis zweimal auch sprühen, wechselt Luftfeuchtigkeit. Manche Tiere kommen ja aus dem Regenwald. Da muss man natürlich mehrmals sprühen, in einem Wüstenterrarium natürlich weniger. Im Tropenhaus sind unsere Vögel untergebracht und auch die Affen. Die Affen haben die Möglichkeit, auch nach außen zu gehen. Die können frei entscheiden. Es ist jetzt schönes Wetter, nicht wie heute. Wir gehen mal raus. Oder sie ziehen sich halt doch eher nach drinnen. Mhm. Und in den Außenanlagen sind dann auch die winterharten Tiere untergebracht, wie der Bär, die Ziegen, die Alpakas, das Känguru. Viele denken, das Känguru Australien, oh, sehr warm. Wir haben ein tasmanisches Känguru, das Banded-Känguru, und das kann auch Temperaturen bis minus 20 Grad ohne Probleme aushalten.
Ja. Mhm. Ja, das heißt, es bleiben auf jeden Fall, das wäre auch eine Frage gewesen, es bleiben auf jeden Fall auch bei den härtesten Wintertemperaturen immer noch Tiere draußen. Also es ist nicht so, dass dann ab einer bestimmten Temperatur ihr dann quasi alle Tiere reinholen müsst und die dann irgendwo eng gestapelt im Keller irgendwo stehen müssen und dann im Prinzip sich drängen, weil die Grundfläche dann, also nein, es bleiben wirklich Tiere dann auch draußen, die haben irgendwo ihren Unterstand oder irgendwo auch die Bären, irgendwie so eine kleine Rückzug, glaube ich, so eine Hütte oder irgendwas oder so eine, oder?
Also die Susi, unsere Bärin, die zieht sich im Winter zurück.
Ja.
Sie macht dann ihre Winterruhe. Aber den Ziegen, den Ponys ist das egal. Also die können sich in den geschützten Stall zurückziehen. Mhm. Was wir aber natürlich reinholen müssen, sind unsere Wasserschildkröten und die griechischen Landschildkröten, die überwintern im Haus in einem temperierten Raum. Für die wäre das natürlich zu kalt draußen.
Das heißt, im Zweifelsfall musst du dann im Winter aufs Thermometer gucken und dann irgendwann entscheiden, oh weh, jetzt haben wir minus 10 Grad, jetzt heißt es schnell Schildkröten packen und rein.
Also minus 10 Grad wäre etwas zu spät, aber gegen so Herbstmonate fangen wir dann so langsam ein, die Schildkröten reinzuholen. Manche verstecken sich auch, also ist es schon so, dass wir da teilweise 2-3 Wochen beschäftigt sind, bis wir alle Tiere wieder haben.
Oh ja. Das ist nicht so, geschwind mal alle rein und das ist nicht so eine Sache, wo man geschwind irgendwo, sondern wo schon mehr Zeitaufwand dahinter ist, wie ich dann daraus erhöre.
Berne. Genau, sind halt keine Hunde, wo man sagt, Pfiffi, komm. gerade wenn es mal auch kühler war, dann graben sie sich auch schon ein. Mhm. Ja, muss man immer gründlich nachsuchen. Vor allem, wir suchen auch trotzdem, obwohl wir alle Tiere schon gefunden haben laut Liste, suchen wir trotzdem immer noch eine Woche weiter, weil leider Gottes immer noch Tiere einfach ausgesetzt werden. Und da haben wir natürlich keinen Überblick, ob jemand 2 Schildkröten reinschmeißt oder 1. Aber in der Regel ist es immer so, dass wir 2-3 Wasserschildkröten mehr wieder reinholen, als wir raustun. Leider.
Ja, aber verschwunden ist noch keiner, oder? Also nach dem Motto, wir sollten noch 5 Geißböcke haben, es sind nur 4 da, irgendwo in einem Gleisbock, das nicht. Also verschwinden lassen, also sind schon alle immer wieder da, oder? Oder ist auch schon mal irgendeiner irgendwo, was weiß ich, verschwunden oder irgendwas, das nicht?
Also früher, ich weiß jetzt das Jahr nicht mehr, der chinesische Riesensalamander, das war auch mal groß in der Zeitung, der wurde mal im Wehr gefunden.
Ach gut.
Ja. Der ist als Jungtier irgendwie über die Kanalisation abgehauen und als erwachsenes Tier wurde der da entdeckt bei irgendwelchen Reinigungsreparaturarbeiten und der kam dann wieder in den Tiergarten zurück. Das war ein großes Highlight.
Das heißt, der war ein Jahr oder wie? Oder Jahre?
Länger.
Oder?
Länger.
Länger.
Viele
Jahre. Wow, das ist natürlich schon eine erhebliche Zeit. Das heißt, der hat sich dann da gemütlich irgendwo in der Umgebung aufgehalten und dann hat man ihn mal wieder irgendwann entdeckt. Aha. Generell von den Tieren, die da sind, wie viele sind denn jetzt heimisch quasi? Sind ja originär jetzt aus unserem Wald und Flur, sage ich mal, sehr pauschal. Und wie viele sind jetzt aus dem Ausland? Man sagt, die würden üblicherweise in Deutschland gar nicht antreffen. So ungefähr kann man das in Prozent angeben, dass man sagt, die Hälfte der Tiere sind jetzt aus fernen Landen und die haben wir ja, was weiß ich, weiß Gott woher. Die würde man jetzt im deutschen Wald oder im deutschen Wasser oder Gewässer nie antreffen. Kann man das so ungefähr? Ja? Was schätzt ihr so ungefähr?
Wir haben uns gerade so auf irgendwas 80 zu 20 Also 80% der Tiere, die bei uns leben, sind tatsächlich nicht ursprünglich einheimisch.
Aha.
Und um die 20, wenn es hochkommt, vielleicht ein bisschen
mehr. Vorwiegend sind es ja die heimischen Fische,
ja,
die wir haben. Und ansonsten... Aha.
Dort, das ist ein höherer Anteil, als ich je gedacht hätte. Das ist ja doch sehr, sehr viel. Und wie geht das überhaupt? Also ihr habt wahrscheinlich, habt ihr alle Tiere in der Datenbank dann irgendwie drin und wisst dann auch, Tier wurde hier und da von, was weiß ich, da bezogen, ist so und so alt und was weiß ich, ist besonders pflegeleicht oder besonders, naja, was weiß ich, nicht pflegeleicht, aggressiv oder so irgendwas. Also hat man da zu jedem Tier so eine Art Stammdatensatz im Computer und man kann recherchieren und oder findet noch raus, frisst gerne das Futter oder anderes negiert er irgendwie sowas oder wie auch immer speziell irgendwo Dinge, Attribute, die man halt bei der Pflege oder bei der pädagogischen Betreuung dann auch wissen muss. Ist das so oder geht man da halt rein und denkt, hoch, naja, da ist ja noch ein Tier. Ja. Das mit Sicherheit ja nicht.
Nein, nein, also es sind zwei verschiedene Sachen. Zum einen hat man eine Datenbank, natürlich. Die Tiere sind erfasst, sie haben größtenteils ihre Papiere oder haben ihre, ja, die Information zu den Tieren, woher sie stammen, wer sie gezüchtet hat, aus welchem Tiergarten oder Zoo sie kommen, all das ist erfasst. Das andere ist, was die Tiere je nach Tierart brauchen und welches ihre Vorlieben sind, das kann man eigentlich nur selber herausfinden, indem man entweder die vorherigen Besitzer oder Züchter oder eben Tiergärten, wo sie waren, danach fragt oder selber ausprobieren. Man hat so ein Grundwissen, über was diese Tiere je nach Art brauchen. Man kann sich selber schlau machen, indem man ein bisschen forscht und dann eben ausprobieren, denn bei vielen Tieren ist es ja von Individuum zu Individuum unterschiedlich.
Mhm. Das heißt, es gibt, ja, was weiß ich, Affen, die sind ganz lieb und brav und andere, die sind sind frech und sind einfach, also wie bei Menschen, auch unterschiedliche Charaktere und das muss man dann auch wissen.
Ja, auf jeden Fall und nicht nur bei den Affen, also nicht nur Säugetiere, die wir gerne als ähnlich, uns ähnlicher ansehen, sondern auch bei den Reptilien und den anderen Tieren erkennt man auch gewisse Charakterzüge, wie zum Beispiel beim Drückerfisch, der ziemlich wild mit irgendwelchen Teilen im Becken arbeitet. Und ja, viele Tiere, auch eben Echsen oder Schlangen oder Schildkröten, erkennen Stimmen, erkennen Pfleger. Mhm. Und von daher, das jedes Tier ist schon etwas Besonderes.
Das wäre so meine Frage gewesen, ob die Tiere euch dann so kennen und schon wissen, dass es kein Besucher, sondern es ist jemand, der bringt uns das Futter. Wahrscheinlich je kleiner das Tier ist, Fische wird nicht reagieren, aber je größer, je intelligenter wahrscheinlich auch dann schon, oder? Hm. Oder auch kleine Fische?
Klein und groß kann man nicht in intelligent und nicht intelligent unterscheiden. Sage ich als kleiner Mensch nur so.
Ja.
Es ist so, Tiere zum Beispiel wissen ganz genau, wann sie zu fressen kriegen. Man kann auch sie ein bisschen konditionieren, zum Beispiel ein bisschen auf die Ränder des Beckens klopfen. Dann wissen sie schon, jetzt kommt Futter. Aber es ist nicht nur das Fressen, was sie interessiert. Sie erkennen, je nachdem, was für eine Art es ist, eben Gesichter oder erkennen die Schritte oder erkennen die Stimme oder erkennen natürlich auch, ob es zu der Zeit an dem Tag passt, dass jetzt der eine reinkommt oder ob es ein komplett fremdes Geräusch ist und nicht dazu passt. Und dann sind sie schon auf der Hut, ob das vielleicht doch der Tierarzt ist, der wieder mal eine Probe möchte oder eine Impfung gibt, was sie nicht so mögen. Also die Tiere sind, man muss immer wieder denken, sie leben da. Mhm. Sie sehen und hören jeden Tag alles. So wie wir kennen sie sich in ihrer Umgebung aus.
Sind die Tiere dann eigentlich froh, wenn abends geschlossen ist und dann nach Ruhe einkehrt? Ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass den ganzen Tag jetzt zum Beispiel Kinder kommen und an die Scheibe klopfen oder oder irgendwie oder Spektakels oder was weiß ich, an dem Außengehege ständig dann auch irgendwie und Foto noch vielleicht oder Tätschel irgendwo. Also ich kann mir vorstellen, dass das für die Tiere ja auch ein gewisser Stress ist und die wahrscheinlich auch froh sind, wenn dann endlich abends Schließung ist und dann sie wieder ruhig irgendwo haben, oder?
Also es ist eigentlich eher so, teils, aber überwiegend ist es so, dass die dann auch in Anführungsstrichen Feierabend machen, also meistens eine Stunde bevor wir schließen, sind die Schweine schon im Stall und schlafen. die Affen kriegen noch einen Betthub voll von uns, dann sind sie noch kurz wach und dann legen die sich aber auch schon wieder hin zum Schlafen. Ja, also es ist, die machen wirklich Feierabend in Anführungsstrichen und gehen zurück in den Stall und schlafen.
Aber die wissen nicht, morgens um 9 Uhr ist Öffnung, das heißt, um die Zeit müssen sie schon quasi wieder aufgestanden im Käfig, fit stehen und irgendwo dann gefressen haben und dann in Position stehen, das nicht, oder? Oder ist denen bewusst, dass die Öffnungszeit zu einer bestimmten Zeit ist, dass dann ausgeschlafen sein muss, dass man dann im Prinzip auch für die Besuche bereitstehen muss, um schon wieder irgendwo dann, was weiß ich, ja, präsent zu sein? Oder ist den Tieren das wurscht und die schlafen halt dann und machen halt so, wie sie es dann im Prinzip gerne hätten?
Also gerade in den kalteren Monaten schlafen sie natürlich viel, viel länger.
Ja.
Wenn es schönes Wetter ist, kommt sie auch früher raus und die wissen auch, morgens gibt es einfach ihr Frühstück und dann stehen die natürlich gerne auf.
Man muss aber auch sagen, wenn jetzt die schöneren Tage kommen und wir mehr kleine Besucher bekommen, sind nicht immer alle sehr respektvoll, wenn sie die Tiere besuchen und meinen, sie laufen da durch, wie durch irgendeine, ja, Schaufenster, und das Problem dabei ist, wenn sie sehr laut sind, dann stört es die Tiere tatsächlich. Ich meine, selber kann man bestimmen, ob man Musik hören möchte und in welcher Lautstärke und welche Musik und welches Radio, aber die Tiere haben dann eine Beschallung, die sie vielleicht selber nicht wünschen und zu jeder Zeit und können sie nicht ausschalten. Und wenn so ein Tag ist, an dem wirklich sehr, sehr viele Schulen und Kindergärten gleichzeitig kommen, dann ist es von 10 bis 12, wo alle wieder in die Schule gehen müssen, wirklich sehr, sehr laut, leider. Und das merkt man den Tieren an. Selbst die Fische schwimmen dann sehr nervös und hektisch im Becken rum und freuen sich, wenn wieder Ruhe einkehrt, dann sind die Schwimmbewegungen einfach anders. Manche Tiere versuchen sich zu verstecken, manchmal klappt es halt nicht, weil, ja.
Das heißt dann jetzt wahrscheinlich, da kommen wir gleich drauf, was eine Tierpädagogin dann eigentlich macht, aber dann auch deine Aufgabe, die Tiere vielleicht wieder ruhig zu bekommen oder dann einfach...
Nein, ich würde es versuchen gerne, aber das klappt leider nicht.
Nee. Immer von 12 bis 1?
Von 12 bis 1 mache ich bei denen so Meditation.
Stunde.
Nein, geht leider nicht, aber was ich versuche, und deswegen bin ich im Tiergarten, ist, die Menschen zu sensibilisieren.
Ach so.
Auf die Tiere. Also die Kinder sollen ruhiger rumlaufen,
ja,
und sollen bemerken.
Die Menschen, die
genau.
So.
Ja, also ich bin
nicht die Zootierpädagogin.
Ja.
Ja. Also ich versuche tatsächlich, dass die Kinder, die kommen, und die Erwachsenen, die kommen, die Tiere nicht als ein lebendiges Sammelkärtchen sehen, sondern wie ein Wesen, das uns zwar fremd ist von der Art, es ist andersartig, aber was wir durch eben seine eigenen individuellen Fähigkeiten oder ihre eigene Andersartigkeit zu etwas Besonderem machen und sie das eben also ein bisschen kennenlernen und schätzen lernen und entsprechend respektvoll mit umgehen.
Ich denke, wir sprechen gleich weiter. Wir haben schon wieder eine Viertelstunde gesprochen. Wir haben schon 16.40 Uhr, Zeit für eine kurze Musik. Die Band heißt Noisette und der Titel heißt Don't Give Up. Er ist relativ kurz, weil ich denke, wir haben noch eine ganze Menge eigentlich zu erzählen. Bis gleich wieder da. Wir sind wieder da, die Plattform Radio Free FM heute Nachmittag. Wir sprechen mit meinen Studiogästen über den Tiergarten in Ulm und bei mir im Studio sind Dr. Stefanie Giesling, die Leiterin des Tiergartens Ulm, dann die Isabel Japs, die Zoopädagogin, nicht für die Tiere, sondern für die Menschen, ich will es nochmal betonen, und der Andreas Gerstenberger für die Außenanlagen, der zuständige Betreuer. Ja, so, also wir haben schon eine ganze Menge gesprochen und gelernt, und was ich euch jetzt natürlich fragen wollte, das können wahrscheinlich auch, oder interessiert wahrscheinlich viele Menschen, viele Tiere, wir haben ja gelernt, weit 2000 oder drüber 2000, ganz, ganz viele Tiere. Alle haben Hunger, alle wollen was zu fressen, wollen was Unterschiedliches zum Essen. Wie läuft denn da die Logistik? Zum einen, ich meine, ihr könnt ja wahrscheinlich nicht in den nächsten Tierladen gehen oder Futter kaufen, sonst kommt wahrscheinlich irgendein Lastwagen, der euch alle paar Tage irgendwas anliefert, das ihr wahrscheinlich einlagern müsst, das ihr wahrscheinlich dann auch spezifisch nach Tier irgendwo dann sortieren und einlagern müsst. Wie läuft denn so eine Verpflegungslogistik ab, dass da jedes Tier zur richtigen Zeit das richtige Futter kriegt, dass das Futter dann auch ja nicht verdirrt, weil zu lange gelagert, das heißt, es muss in den richtigen Mengen ja wahrscheinlich auch disponiert werden. Die ganze Logistikkette stelle ich mir schon sehr aufwendig vor und sehr wahrscheinlich spezifisch. Vielleicht kriegen die zu bestimmten Zeiten was anderes als zu anderen Zeiten. Also erzählt doch einfach mal, wie das so alles läuft und wer sich da kümmert und was damit alles so verbunden ist.
Also gerade Obst und Gemüse zum Beispiel ist natürlich jahreszeitlich abhängig. Das kommt im Schnitt einmal in der Woche. Dann haben wir hinter den Kulissen haben wir auch noch eine Futtertierzucht, weil gerade die Schlangen oder die Krokodile oder auch die Susi, der Bär, essen natürlich Fleisch. Mhm. Da brauchen wir dann auch immer was Frisches. Wir haben aber auch Frostware, die wo dann im Schnitt so einmal im Quartal ungefähr angeliefert wird, wie kleine Fischchen, Muschelfleisch, Krebse, Garnelen, Mückenlarven. Also gerade für die Aquaristik wird das gerne genutzt. Mhm. Genau, und die einzelnen Pfleger bedienen sich dann im Kühlhaus oder dann halt im Tiefkühlschrank und stellen da ihre Futterrationen zusammen für den laufenden Tag und geben hoffentlich immer rechtzeitig Bescheid, wenn was Neues nachbestellt werden muss.
Das heißt, das ist noch nicht so automatisiert nach dem Motto, dass es jetzt irgendwo selbstständig irgendwo, was weiß ich, auf irgendwelchen Bändern irgendwelches Futter rausfährt oder was weiß ich, aus irgendwelchen Wasserhähnen, die automatisch an- und ausgehen, das Wasser nachfüllt, so automatisiert es nicht. Du läufst am Außengegend zumindest oder innen auf jeden Fall und jeder kriegt ganz individuell manuell sein Futter noch zugeliefert und zugeteilt, oder?
Ja, genau.
Ja, es wird alles schön zugeschnitten, ordentlich verteilt, damit es auch häppchenweise genau von jedem Tier aufgenommen werden kann. Jeder kriegt die Vitamine oder Mineralien, die je nach Art notwendig wären, wenn überhaupt. Und auch lebendige Tiere, wie zum Beispiel Heuschrecken oder Heimchen, muss man ja verfüttern. Da muss man schauen, dass die auch dorthin kommen.
Wie lagert man am Himmelswillen dann Heuschrecken?
Also die haben auch ihre eigenen Terrarien.
Aha. Das heißt im Prinzip, das ist lebendig Futter für die bestimmten Tiere. Das heißt, das ist eigentlich nicht Ausstellungsgegenstand, sondern es ist dann Futtergegenstand und muss dann speziell gelagert werden. Okay, verstehe.
Ja, was Andreas gerade erzählt hat vom Tierfutter,
von den Futtertieren.
Futtertier.
Ja, okay, Lager. Verstehe. Aha. Also schon relativ kompliziert. Ich meine, wo kommen die dann, wie werden die dann angeliefert? Ich meine, bei einem Futter, Trockenfutter, das lieferst du im Sack irgendwo an, das bringt irgendwo einen Lastwagen und leitet es ab. Aber wenn jetzt zum Beispiel dann sowas angeliefert wird, das muss ja dann auch irgendwie, ist ja schwieriger. Also die müssen ja auch schon in irgendwelchen Gehegen oder nicht Gehegen, irgendwelchen umfassenden Umfassungen geliefert werden, wo sie überleben können. Das ist ja schon auch nicht einfach wahrscheinlich.
Ja, wobei auch da gibt es tatsächlich spezielle Anbieter, die sich darauf spezialisiert haben, Lebendfutter zu züchten, die Tierarten, und dann eben zu verschicken. Das kann natürlich auch nicht jeder. Also da braucht man dann bestimmte Auslieferungsbedingungen, die man erfüllen muss. Mhm. Und das kann man aber als Kunde dann tatsächlich beziehen mit einer gewissen Vorlaufzeit. Und je nachdem, wie lange man die Tiere noch behalten möchte, muss man sich natürlich dann selber auch um sie kümmern. Die müssen dann wieder untergebracht werden, die brauchen auch wieder Futter. Also wir kaufen nicht nur Futter für die Tiere in der Schau, sondern wir kaufen zum Beispiel auch Futter für die Futtertiere. Also das bedingt sie natürlich selbst, denen soll es ja auch nicht schlecht gehen, solange sie bei uns sind.
Das ist aber schon eine logistisch komplizierte Kette, die natürlich da irgendwie dann zu bewahren ist. Das heißt, die haben ja verschiedene wahrscheinlich Lieferanten, verschiedene Lieferzeiten, verschiedene Zulieferwege und Einlagerung. Also da müsst ihr ja schon natürlich viel wahrscheinlich Zeit investieren.
Das ist schon auch eine Herausforderung, Und dann müssen die Kollegen manchmal damit leben, dass das dann irgendwie nicht so klappt, wie eigentlich gedacht. Dann kommt zum Beispiel der Lieferant der Futterinsekten erst kurz vor Feierabend. Dann müssen die Tiere alle noch ausgepackt werden und anständig verräumt. Das ist schon manchmal auch ziemlich anstrengend. Oder dann hat man nicht genau in dem Futterlager nachgeguckt und auf einmal muss man spontan doch noch irgendwelche Sackware nachbestellen auf die Schnelle. Dann muss jemand fahren und das holen. Also da muss man schon immer sehr hinterher sein.
Gebt doch vielleicht mal einen kurzen Überblick, wie so euer typischer Tagesablauf dann in dem Tiergarten ausschaut. Also ist wahrscheinlich dann jeden Tag immer wieder ein bisschen unterschiedlich, je nach Gegebenheit. Aber vielleicht lasst uns da mal ein bisschen teilhaben. So, wie sieht so eure Tätigkeit denn aus?
Also normale Routineablauf ist so, dass man morgens sich erstmal umzieht, die Arbeitskleidung anzieht und dann machen wir erstmal den Rundgang. Geht es den Tieren gut? Sind alle Tiere überhaupt da? Ist irgendwelche Sturmschäden zum Beispiel? Muss man eventuell die Feuerwehr alarmieren oder den Tierarzt? Das ist so das Wichtigste eigentlich, dass man erstmal morgens guckt, geht es allen gut? Dann circa eine Stunde später gibt es eine kleine Tierpflegertreff, sagen wir das. Wie viele Kollegen sind da? Sind welche krank? Sind welche im Urlaub? Wer ist für welches Revier zuständig? Und dann geht es ans Saubermachen. Also 80% sind Reinigungsarbeiten, Ställe ausmisten, Gänge runterspritzen, Futter waschen und dann natürlich Futter zubereiten, Tiere beschäftigen. Genau, also gerade auch die Tiertrainings sind immer mehr im Kommen, dass man das Tier nicht immer erst fangen muss, wenn der Tierarzt kommt, sondern dass die Tiere freiwillig mit einem agieren, die Hand zeigen, man mal den Nagel etwas kürzen kann, ein Stück vom Fell rausrasieren kann. Also das muss halt alles trainiert werden, das ist auch sehr zeitintensiv.
Im Endeffekt jedenfalls höre ich bei deiner Tätigkeit, du bist den ganzen Tag eigentlich auf den Beinen und den ganzen Tag körperlich auch beschäftigt, also viel mit Ausruhen ist nicht, erst morgens rumgehen, prüfen, ob alles okay ist, dann Futter, dann reinigen, also du hast schon einen körperlich fordernden Tag bezüglich, ja.
Genau, also man ist eigentlich von morgens bis abends auf den Beinen, vor allem je nachdem, in welchem Revier man gerade auch tätig ist, sind es auch Temperaturschwankungen, gerade in der Terroristik von plus 30 Grad teilweise, dann geht man jetzt im Winter raus mit minus 10 Grad. Also man muss auch immer gucken, dass man auch die richtige Arbeitskleidung anhat.
Wie ist es bei dir als Pädagogin?
Ja, da muss man sich vorstellen, alles was die Tierpfleger gleich früh morgens beginnen, das ist für die Besucher noch nicht interessant im Sinne von, sie kommen gar nicht dazu, weil das hinter geschlossener Tür passiert. Die Öffnungszeiten sind erst ab 10 Uhr und da kommen die Besucher. Das heißt, da beginnt die Zeit, wo man auch für die Besucher etwas Besonderes anbieten kann. Wir bieten zum Beispiel Führungen an, damit die Menschen nicht nur rumlaufen sehen und selber vielleicht die Namen der Tiere lesen, sondern ein bisschen mehr Hintergrundwissen erfahren. Und wir machen das in Form von Führungen, die allgemein sein können, die besonders auf ein Tier abgestimmt sind oder auf ein Thema. So können wir nicht nur Kindergeburtstage ein bisschen interessanter gestalten, sondern wir können auch Gruppen von Kindergärten, Schulen, Seniorenheimen, einfache Ausflügler ein bisschen mehr Hintergrundwissen geben, und zwar altersgerecht, sodass auch wirklich die Information dort ankommt und sie letztendlich ein bisschen mehr über die Tiere wissen, sie vielleicht dann ein bisschen besser verstehen, ein bisschen verantwortungsvoller mit den Tieren um sich herum umgehen. Denn, ja, das ist so der Grundgedanke, dass wir in diesem Tiergarten, der muss nicht sehr groß sein, der darf aber die Tiere, die da sind, so schön halten, dass sie sich wohlfühlen und die Menschen aus den Tieren lernen.
Oh ja. Das heißt, ihr macht wirklich Programm für Schüler, für Schulklassen und habt da einfach auch einen pädagogischen Auftrag. Das heißt, die Kinder sollen auch mal Tiere live sehen, was vielleicht in der heutigen Zeit immer schwieriger ist, und daraus einfach dann auch lernen. Und wie ist es bei dir, Stefanie? Du hast ja dann irgendwann jetzt den leitenden Job. Was ist so dein Metier? Dann, was musst du machen?
Ich glaube, das ist, wenn man es tatsächlich mal genau betrachtet, noch mit am wenigsten spektakulär. Also es ist wirklich größtenteils Verwaltung. Mhm. Es ist schon sehr, sehr aufregend, es ist spannend und abwechslungsreich, sehr fordernd. Also es beginnt damit, dass man, ich gehe dann meistens auch zu den morgendlichen Hallos dazu, dass man tatsächlich guckt, wie läuft, sind alle da, ist alles aufgeteilt, passt alles soweit, dann gehe ich rüber in die Verwaltung, starte ganz normal den Computer, gucke, was kam an E-Mails rein, dann kommen auch oft schon die ersten Anrufe. Dann geht es darum, dass man bis mittags die Post auf jeden Fall gesichtet hat und durchsortiert, die Rechnungen bearbeitet zur Weitergabe an die Verwaltung. Dann kommt häufig der ein oder andere Termin dazu, Abstimmung mit dem Abteilungsleiter der Grünflächen oder mit dem Fachbereich diversen. Entweder vielleicht geht es ums Personal, es geht um die Weiterentwicklung, um den Haushalt, alle solche Dinge. Da gibt es dann auch oft diverse verschiedene Anträge, die es zu stellen, auszufüllen, zu bearbeiten gibt. Ja, und dann immer mal wieder, auch wenn ich dazu komme oder wenn es eben Fragen gibt, schaue ich, dass ich aber auch rauskomme und mal in der Tierpflege vorbeischaue.
Also die Tiere bekommen dich auch mal zu Gesicht oder beziehungsweise umgekehrt, du siehst die
schon. Ja, leider nicht so viel, wie ich das gerne hätte. Ich glaube, den Tieren ist das nicht ganz so.
Ja, wie ist dann das, entscheidest du zum Beispiel dann auch, ob zum Beispiel ein neues Tier hinzubeschafft wird, oder wer entscheidet sowas, wenn man sagt, wir haben ein neues Außengehege, ach, wir beschaffen uns noch, was weiß ich, noch mal ein Bär oder ein was weiß ich, ein Tiger oder weiß der Kuckuck, irgendwas. Also irgendwie so eine Investition, die es ja dann wahrscheinlich auch sein wird. Wer entscheidet das? Macht das die Stadt? Machst du das? Oder macht es irgendwie Gremium? Oder wer entscheidet, was dann an Tieren eben auch dann im Tiergarten zu sehen ist oder beschafft wird gegebenenfalls?
Das machen wir in Abstimmung. Also dann schlussendlich das finale Ja, Nein. Das muss ich dann natürlich weitergeben, aber vorab finden dann Gespräche statt. Also je nachdem, um was für ein Tier es sich handelt, stimme ich das mit dem Revierleiter, dem jeweiligen, zunächst ab. Dann informiert man natürlich auch die Kollegen insgesamt. Da gibt es dann auch, werden auch Meinungen ausgetauscht und dann schaut man, passt das, ist das für uns in Ordnung? Und dann würde ich das weiter kommunizieren oder kommuniziere das weiter an meinen zuständigen Vorgesetzten, eben den Abteilungsleiter, und schlage das vor und sage, das würden wir gerne machen. In der Regel wird dem dann zugestimmt, weil wir dann vor Ort das eben sachlich am besten beurteilen können und fachlich. Und ja, dann nimmt es seinen Lauf.
Wie geht das denn? Also angenommen, ihr beschließt, jetzt kommt noch ein Bär. Wie beschafft man einen Bär? Wird dann, naja, gibt es einen Anbieter, die Bären anbietet? Oder wird dann irgendwo einer gesucht in Kanada? Oder was?
Schafft ihr einen Bär? Ja, es ist tatsächlich so. Das sind immer auch so ganz beliebte Fragen von den Besuchern. Wie kommen sie eigentlich an die Tiere ran? Also, ja. Es ist nicht mehr so wie früher, dass man wirklich loszieht und dass es große Tierhändler gibt, die durch die Natur streifen und irgendwas einfangen. Also das macht man nicht mehr, das macht man auch schon lange nicht mehr. Wenn irgend möglich, vermeidet man das immer und greift auf Nachzuchten zurück, also Tiere, die tatsächlich schon in anderen zoologischen Einrichtungen geboren sind, dort aufgewachsen sind und jetzt eben zur Abgabe bereitstehen. Das heißt, die Zoos stehen untereinander im Austausch, es gibt so Such- und Abgabelisten, die werden untereinander eben sich gegenseitig zugeschickt und je nachdem reagiert man dann drauf und sagt, ach ja, prima, gesetzt den Fall, wir hätten jetzt gerne noch einen neuen Bär. Dann würde ich auf unsere Suchliste schreiben, was wir denn da gerne möchten. Dann schicke ich das in die Welt und gucke, was passiert.
Und umgekehrt, ein anderer postet, Bär abzugeben.
Genau.
Okay, und dann würdet ihr zum Beispiel dann, wie wird so ein Bär überhaupt transportiert? Ich meine, der muss ja auch artgerecht dann irgendwo der in Lastwagen verfrachtet, ein Flugzeug, weiß ich nicht. Oder wie transportiert man, ganz simpel gefragt, einen Bären überhaupt? Ja.
Das ist dann schon eine ziemliche Logistik, die wiederum dahinter steckt. Das kann man auch bei den meisten Tieren heutzutage nicht mehr selber leisten. Also wir können schon die kleineren eben zum Tierarzt und zurück. Aber A, bei den größeren, gefährlicheren und B, bei längeren Strecken gibt es auch da spezielle Firmen, die genau diese Leistung anbieten. Also es gibt da tatsächlich Fachfirmen für Tiertransporte. Die haben ausgebildetes Personal, entsprechende Kisten in entsprechender Stabilität. Mit in bestimmten Anforderungen, muss es ein klimatisierter Transport sein oder nicht, wo geht es denn hin, wie lange darf es dauern, und die kann man dann tatsächlich dazu kaufen, diese Leistung, und organisiert dann den Transport.
Gibt es aktuell irgendwas, was ihr so im Fokus habt, wo ihr denkt, ja, der Unger Tiergarten wird ab einem bestimmten Zeitraum im Sommer irgendwo was Spezielles, Neues, Interessantes von diesem Sommer zu bieten haben? Oder ist irgendwas sowieso, ja genau, Baupläne habt ihr ja auch, ist irgendwas, wir haben noch 2,5 Minuten irgendwo in Planung.
Ja? Also wir haben einiges im Fokus, was ganz Spezielles würde ich da gar nicht jetzt herauspicken wollen. Was immer noch ein Schwerpunkt ist, den wir schon begonnen haben, den wir noch weiterführen möchten, ist, dass wir unsere Haustiere, gerade diese Streichel- und Fütterfraktion, da den Kessel bunt ist, ein bisschen noch mehr auf ein paar alte Haus- und Nutzterrassen umstellen wollen. Das wird so nach und nach geschehen. Dann baulich haben wir was Großes Neues vor. Ab Juli wird tatsächlich gebaut, allerdings nicht im Besucherbereich, zumindest zunächst noch nicht. Es gibt erstmal für die Mitarbeiter einen Neu- und Umbau im Betriebshof, der dringend nötig war, eben auch aus Gründen des Platzmangels, der Arbeitssicherheit und so weiter. Und dem konnten wir jetzt wirklich nur entgegenwirken, indem man einfach einen neuen und größeren Platz schafft.
Wahrscheinlich die Besucherhauptzeit wird im Sommer sein, oder wann kommen statistisch bei euch die meisten Gäste? Was ist so die größte der Monat, wo vielleicht die meisten Besucher kommen? Habt ihr da einen Überblick?
Frühjahr und Herbst.
Frühjahr und Herbst. Ja. Und also es sind schon die Ferienzeiten.
Oh ja. Und aus Ulm und Umgebung, also Einzugsradius, wisst ihr da ein bisschen Bescheid, von wo die Leute überall kommen?
Also
oder?
Weit weg. Weit. Also was die Führungen betrifft zum Beispiel, sie kommen von Augsburg, von Kempten, von Österreich kamen so viele und Schweiz. Also sie kommen wirklich von ziemlich weit weg.
Ja, ich gucke gerade auf die Uhr. Die Zeit verrinnt so schnell. Wir sind mit der Plattform auch schon wieder durch für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute da war. Das war die Plattform heute Nachmittag zum Thema. Ja, Ulmer, ihr sagt einfach nochmal selber ganz kurz, wie ihr wart. Und nochmal das Thema und dann sagen wir schon mal Tschüss. Mein Name ist Michael Trost und ihr wart?
Stefanie Kiesling.
Isabel Japs.
Andreas Gerstenberger.
Vom Tiergarten Ulm.
Genau, das war's für heute in der Plattform. Ich sage vielen Dank, macht's gut, tschüss und es geht gleich im Programm weiter.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.